SWR 2 Tandem.
Viele Söhne haben Briefe an ihre Väter geschrieben. Und viele dieser Briefe wurden nie abgeschickt. Der berühmteste ist sicher Franz Kafkas Brief an den Vater, in dem er sich unter anderem mit dessen Ansprüchen auseinandersetzt, denen er nie genügen konnte. Auch Detlef Behrensens Brief an seinen Vater wäre ganz anders ausgefallen, wenn er ihn zu Lebzeiten des Vaters geschrieben hätte. Als Kind sorgte er sich um den psychisch versehrten Kriegsheimkehrer. Nach 68 rebellierte er gegen Sprachlosigkeit und Kälte in ihrer Beziehung. Doch der Blick des inzwischen 63-Jährigen hat sich verändert. Hören Sie Ausschnitte aus seinem Brief an den toten Vater und Detlef Behrensens Gedanken dazu.
Erinnerst du dich noch? Da ist dieses allererste Knipserfoto, auf dem du mich im Arm hältst. Ich bin noch klein, ganz klein, glatzköpfig. Du im weißen Hemd, dein Gesicht ein wenig aufgedunsen, aber glatt rasiert. Ich schaue dich mit gefurchter Kleinkinderstirn blinzelnd an. Und auf der Rückseite des Fotos hat Mutter mit blauer Tinte in großen Buchstaben eine Frage notiert, die ich damals noch nicht selbst stellen konnte. Werde ich mal so groß wie du, Vati? Damals konnte ich noch nicht wissen, wie fremd wir uns in all dem Nachkrieg sein würden, wie viel Angst, Kälte, Hass, Gewalt und Trennung zwischen Vater und Sohn möglich sind. Und doch war da auch Liebe, ist da immer noch Liebe. Eine zarte, viel zu oft verborgene Liebe, die ich dir heute, lange nach deinem Tod, mit diesem Brief nachtragen will.
Herr Behrensen, wir haben Ihren Brief an den Vater von Patrick Blank sprechen lassen. Wie ist das für Sie, Ihren sehr persönlichen Text von einer anderen Stimme gelesen zu hören?
Ja, es ist nochmal eigentlich ein Stück notwendige Distanz. Ich höre ihn nochmal und schaue, wie er mich betrifft und wie er auf andere wirkt. Und mir ist noch wichtig, was macht der Sprecher mit diesem Text? Werde ich überhaupt verstanden? Und ich habe Patrick Blank gehört und ich muss sagen, keiner hat mich so gut verstanden bisher.
Sie haben diesen Brief erst jetzt, 20 Jahre nach dem Tod Ihres Vaters, geschrieben. Es ist also weniger ein Brief für ihn als für Sie selbst. Was haben Sie während des Schreibens erlebt?
Ja, dass das Kind, das ich war, nochmal sehr lebendig wurde, das habe ich erlebt. Das Kind auch mit seiner Liebe. Und mir war eben auch wichtig, diesen Brief mit einem Du zu schreiben. Ich habe Texte abgeliefert, dann ist von dem Vater mal die Rede. Und er, und jetzt mich direkt an ihn zu wenden, ihn mir als Gegenüber hier hinzusetzen und ihm zu sagen, du, ich habe dich verdammt lieb gehabt. Das hat mich beim Schreiben sehr bewegt und gleichzeitig merkte ich, einfach nur das kannst du nicht schreiben. Es kam immer noch das Gegenteil raus, wo ich sagte, ah, das will ich dir dann aber doch noch sagen. Und ich hatte endlich eine Gemengelage, wo ich sagen könnte, das ist dann wirklich mein Vater. Nicht nur schwarz und nicht nur weiß, sondern mit allen grauen Farbtönen dazwischen.
Hatten Sie den Brief schon lange im Kopf? Oder anders gefragt, warum jetzt?
Weil ich jetzt ohnehin daran gehe, nochmal zu schauen, was will ich noch tun? Ich bin in einem gewissen Alter, wo man nachdenkt, was war dir wichtig, worüber hast du geschrieben? Und gerade im Hinblick auf meinen Vater sehe ich sehr wütende Attacken in einem Roman, den ich zum Beispiel geschrieben habe, und denke, da fehlt was. Du kannst eigentlich nicht aus dieser Welt gehen, ohne dieses Bild komplettiert zu haben. Und deswegen bin ich hergegangen und habe gesagt, ja, ich wende mich nochmal direkt an dich und schreibe es jetzt.
Dann hören wir mal weiter.
Ich glaube, diese Liebe zu dir hat auch etwas mit unserem Sonntagmorgen zu tun. Da bist du immer lange im Bett geblieben und ich bin schon beim ersten Licht aus meinem Kinderbett gestiegen und zu dir unter die Decke gekrochen. Wir haben nach dem Aufwachen getobt, waren laut, haben gelacht. Mutter aber wollte, dass wir still sind. Denk doch an die Nachbarn, rief sie. Aber wir immer weiter. Kissenschlacht. Du ein Kind, ich ein Kind. Und Mutter hat kapituliert, ihr Bettzeug genommen, ist rauchend ab auf die Couch ins Wohnzimmer. Bestimmt war sie noch eine ganze Weile sauer. Verfluchtes Vaterkind. Das habe ich oft von ihr gehört. Wir aber balgten, erzählten uns Geschichten, ich in deinem Arm. Da war es egal, ob du in der Nacht zuvor am Fenster zum Hof gestanden bist und wie so oft geschrien hast, dass du gleich stirbst, dass du keine Luft mehr bekommst, dass dein Herz rast, wohin auch immer. Von all den Hilferufen bin ich jedes Mal wach geworden, auf nackten Füßen zu dir gerannt und habe geschrien, nicht sterben, Vati, und habe dich von hinten festgehalten, ganz fest, und dabei geflennt. Irgendwann brachte Mutter dir dann eine Portion Schlaf- und Beruhigungstabletten, und du hast dich wieder ins Bett gelegt. Mit großen Augen und ganz kleinem Gesicht lagst du jedes Mal da, Schweiß auf der Stirn. »Geh wieder schlafen«, sagte Mutter dann immer zu mir und schaute besorgt, aber auch mit Abscheu auf ihren haltlosen Mann, auf dich. Weißt du noch? Fast 60 Jahre ist das her. Heute reden Experten und Medien problemlos, fast wie über einen Schnupfen, von sogenannten Panikattacken oder posttraumatischen Belastungsstörungen, bieten diverse Psychotherapien und wohldosierte Medikamente an. Ich habe keine Ahnung, ob so eine Therapie dir jemals irgendwie geholfen hätte. Einem, der mit sage und schreibe 18 Jahren im Feldlazarett vor Leningrad frierend und hilflos das blutige Grauen ertragen musste. Der aber auch wusste, dass dort die Bevölkerung einer ganzen Stadt belagert, beschossen, bombardiert, ausgehungert und brutal vernichtet wurde. Wie warst du da bloß hineingeraten? Mehr als 1 Million zivile Tote. Und Rudi, dein alter Kumpel, dem es den Bauch aufriss. Nur gut, dass sie dich irgendwann mit einer Schutzverletzung Richtung Heimat ausgeflogen haben, mit einer Junkers 52. Das hat dich zumindest überleben lassen. Doch zeitlebens hattest du diese Bilder im Kopf. Auch Stimmen, von denen du mir erst gegen Ende deines Lebens kurz, ganz kurz nur erzählt hast. 5 Minuten, nicht mehr, hast du mir gegeben. Ich weiß, hast du gesagt, du wolltest immer wissen, was da war damals, aber ich konnte nicht darüber sprechen. Also schau auf die Uhr, 5 Minuten. Länger kann ich nicht darüber reden. Schon nach 2 Minuten wurde ich starr und steif, wartete in Blut, hörte die Knochensäge, hatte kein Narkosemittel mehr für die schreienden Verwundeten. Später habe ich geheult und dich in den Arm genommen. Ich bin dir noch heute dankbar für diese 5 Minuten. Mehr waren es tatsächlich nicht. Sie haben dich eine Menge gekostet, diese Minuten. Wie lange hast du vorher wachgelegen? Wie viele Kippen hast du geraucht, bevor du dich entschieden hast? Mit niemandem hattest du bislang je über dein Grauen geredet. Und das blieb nach deinem kurzen Monolog auch so. Ein halbes Jahr später warst du tot. All das tut mir so verdammt leid, sag ich dir. Es macht mich wütend. Für zitternde, um Hilfe schreiende Lanzer wie dich gab es in den 1950ern keine Krisenintervention. Es gab nur die neue Bundeswehr, jede Menge alte Nazis, das kunterbunte Wirtschaftswunder und den Alkohol. Also blieb deine Angst. Dabei solltest du doch einmal zäh wie Leder werden, hart wie Kruppstahl und schnell wie ein Windhund. Immer wieder hast du das in deinem Sessel vor dich hingemurmelt, dabei den Kopf geschüttelt und bist irgendwann verstummt, hast vor dich hingestarrt. Jahrzehnte später habe ich für eine Rundfunksendung Hitlers Reichenberger Rede aus dem Jahre 1938 abgehört, in der der große Diktator erklärt, wie die deutsche Jugend vom Jungvolk in die Hitlerjugend, dann weiter in die SA oder SS und dann an die Wehrmacht gereicht werden soll. Erst beim letzten Satz dieser Rede habe ich dein Schicksal verstanden. Und es traf mich tief. Und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben lang. Dann nicht enden wollender Applaus und Heil und Hurra. Nicht mehr frei das ganze Leben und dafür Applaus. Ich könnte kotzen. Heute noch. Trotz solcher beschwörender Prophezeiungen bist du im Nachkrieg fröhlich losgezogen, Richtung Kneipe und erst recht zum Schwof. Ich tanze wie ein junger Gott, hast du gesagt. Ich glaube, du hattest recht. Wenn ich dir damals beim Tanzen zuschauen durfte, bei einer Feier daheim zum Beispiel, dann war alles an dir federleicht, pure Harmonie. Nichts tat mir weh, du warst getragen von der Musik. Ich hätte Eintänzer werden sollen, meintest du immer hernach und hast gelacht. Ich habe dich angestrahlt und applaudiert, wie es mir die Oma beigebracht hatte. Was für ein Vater! Damals waren wir noch in der gemeinsamen Wohnung unserer großen Nachkriegsfamilie sicher aufgehoben, lebten mit jeder Menge Verwandten unter einem Dach, schliefen in Betten auf Sofas und Matratzen. Und wenn es mal mit Mutter und dir nicht klappte, waren all die anderen für mich da. Damals war ich noch ein fröhliches Kind. Kein Wunder. Es wurde vorgelesen, Musik gemacht, sogar eigene Geschichten wurden erzählt. Und es war nicht so bitterkalt wie später, als alle ihre eigene Wohnung gefunden hatten und nur noch Vater, Mutter, Kind übrig waren.
Wie war das, Herr Behrensen, als nur noch Vater, Mutter, Kind übrig waren?
Das Alleinsein mit den Eltern, mit ihren Schmerzen, mit ihren Aggressionen, das war ein Ausgeliefertsein. Und das hat mich bis in meine Träume verfolgt.
Sie schreiben am Anfang des Briefes, dass Sie als Baby noch nicht ahnen konnten, wie viel Angst, Kälte und Gewalt zwischen Vater und Sohn möglich ist. Viele Väter haben ja damals ihre Kinder geschlagen, ob nun geprägt von Traumatisierung oder von einem nationalsozialistischen Erziehungsideal. Wie war das bei Ihnen? Gab es Gewalt?
Körperliche Gewalt, sprich Misshandlung, gab es mehr von Seiten meiner Mutter, die mit meinem Vater gar nicht zurechtkam und sehr viel auf mich projizierte. Es gab Gewalt, natürlich verbal, es gab Schreiereien. Meine Mutter schloss sich mit meinem Bruder ein, auch mit mir. Mein Vater versuchte, die Tür aufzubrechen. Es gab also Momente, wo ein großes Zittern, eine große Angst unterwegs war. Und diese Gewalt war auch immer per Drohung unterwegs. Also Drohung hieß dann, wir lassen uns scheiden und du kommst ins Heim.
Und wann fingen dann die Auseinandersetzungen mit Ihrem Vater an, wo Sie ihn auch angegriffen haben?
Diese Auseinandersetzungen wurden durchs Lesen provoziert. Das wichtigste und allererste Buch, was mich da zum Fragen gebracht hat, war ausgerechnet, was ich zu meiner Konfirmation von meiner Großmutter geschenkt bekommen habe. Das waren die gesammelten Werke von Wolfgang Borchert, draußen vor der Tür. Und ich merkte, dass dieser Beckmann Antworten sucht. Und ich wollte, dass mein Vater auch Antworten sucht auf dieses Zerstörtsein, auf diese Schreie in der Nacht. Da fing es eigentlich an, dass ich anfing zu fragen. Da fing ich auch an zu schreiben zu dem Zeitpunkt. Und so war ich schon sehr schnell aus der Art gefallen. Alle wundern sich, was ist mit dem los? Schreibt Gedichte gegen den Vietnamkrieg, kommt mit Wolfgang Borchert daher. Das war in der Familie so nicht vorgesehen.
Ja, Sie schreiben an einer Stelle in Ihrem Text, der leider der Kürzung zum Opfer gefallen ist, dass Ihr Vater allenfalls Jerry Cotton las und seine Stammtischfreunde und er die Gruppe 47 vermutlich für einen Fußballclub gehalten hätten. Also war es auch der Bildungsunterschied, der zwischen ihnen stand?
Ja, ich hatte ja tatsächlich die Chance als Nachkriegskind, man muss ja immer noch sagen, unsere Generation ist ja ohne Krieg groß geworden. Ich hatte die Möglichkeit zu lernen und ich wollte lernen. Und das habe ich natürlich ganz viel mit Büchern gemacht. Und da kam das zustande, was in meiner Generation sehr häufig passiert. Die Eltern haben eigentlich nicht mehr verstanden, was ich tue und haben dann auch nicht mehr gefragt.
Was war es, was Sie ihm alles vorgeworfen haben?
Es war die Schweigen, was mich dann fertig gemacht hat. Weil ich habe sehr früh angefangen, zum Beispiel zu träumen, weil ich mitbekommen habe, den Eichmann-Prozess, 61 folgende. Ich habe geträumt von Gaskammern. Ich habe mitgerichtet, hinter all dem steckt was, über das niemand spricht. Und dann gibt es dann Situationen, ich erinnere mich an eine Situation in unserer Küche. Ich war ja sehr schnell in Berlin und habe natürlich dann immer wieder auch meine Eltern besucht und stehe in der Küche vor ihm und sage, jetzt sag endlich, was war, sag's. Und er schreit mich an, was erlaubst du dir? Verlass diese Wohnung, ich war ein einfacher Lanzer, du weißt nicht, was mir geschehen ist, das kannst du nicht ermessen. Hau ab und stürmt auf mich zu. Und ich merke, oh, jetzt könnte eine Prügelei losgehen. Ich war in Lederjacke, ich hatte meine langen Haare, ich hätte mich prügeln können, aber ich wollte mich nicht mit meinem Vater prügeln. Bin dann aus der Wohnung rausgelaufen, habe die Tür hinter mir zugeschmissen, bin dann ziemlich atemlos bei meinen Freunden angekommen und war froh, dass es vorbei war.
Heute sehen Sie das alles in einem ganz anderen Licht. Wenn Sie könnten, wofür würden Sie sich bei ihm entschuldigen?
Entschuldigen würde ich mich vor allen Dingen dafür, dass ich in seiner letzten Minute nicht bei ihm sein konnte und nicht bei ihm war. War sehr, sehr krank und ich habe ihn nicht oft genug besucht. Dafür würde ich mich entschuldigen. Ich würde mich auch entschuldigen für meine Arroganz. Für die Arroganz auch meiner Generation. Wir haben ja gar nicht gefragt, was fühlst du, wie geht's dir? Wir haben nur gesehen, die machen zu. Und es ist sehr leicht zu sagen, hey, wir wären immer im Widerstand gewesen, wir wären alle in der weißen Rose gewesen, selbstverständlich. Ja, nur weil wir jetzt unter 68er Bedingungen groß geworden sind. Nein, wären wir nicht. Wären wir verdammt nochmal nicht. Und wenn ich sehe, wie viele tatsächlich in autoritäre Organisationen und so weiter abgerutscht sind, da sind Geschichten noch zu erzählen, die meine Generation, und deswegen schreibe ich auch diesen Brief, die meine Generation so noch gar nicht erzählt hat.
Jetzt lassen wir mal Patrick Blank Ihren Brief weiterlesen.
Ich weiß noch, wie ich mit Heinz Bude, dem Soziologen, später durch Kreuzberg fuhr, er mich vom Beifahrersitz aus anschaute und sagte, ihr wart alle vaterlos damals. West-Berlin war doch eine Stadt der Vaterlosen. Was stimmt. Viele aus meiner Generation fühlten sich vater- und heimatlos, haben keine Luft mehr bekommen, waren wütend, wollten wissen. Doch wie eine gemeinsame Sprache finden? Unmöglich. Du hast mir lange Jahre die Tür gewiesen. Hau ab, du bist nicht länger mein Sohn. Und hattest gute Gründe dafür. Ich habe dich provoziert, wo ich nur konnte. Wir haben dann lange Zeit nicht mehr miteinander gesprochen. Kein Telefonat, kein Brief, keine Ansichtskarte. Dabei hat uns doch einiges verbunden. Immerhin habe ich schon als Kind echt harte Sozialarbeit für dich geleistet. Genau das hast du gewusst. Irgendwann, viel später, nach dem großen Schweigen, hast du mal geraunt, dass du dich noch gut an die Mühen und den Schmerz des Kindes, das ich war, erinnern kannst. Ich weiß genau, das war auf einem unserer späten Herbstspaziergänge. Du bliebst nach diesem Satz stehen und schautest mich an. Ich war schwer erstaunt. Du hast genickt. Und mir war, als ob mich jemand freispricht. Plötzlich warst du mein Entlastungszeuge. »Hol ihn aus der Kneipe«, befahl Mutter ihrem Kind immer wieder, immer öfter. »Er soll nach Hause kommen.« »Nein, Vater, das konntest du allerdings nie hören, dieses lebensgefährlich Gezischte. Hol ihn, sofort!« Mein Herz pochte wie wild, wenn Mutter wieder mal vor Wut und Verzweiflung ausrastete. Da war es oft schon spät am Abend und wir noch wach. Ich bekam prophylaktisch ein paar Ohrfeigen, duckte mich weg und sie schrie, »Werd bloß nicht so wie dein Vater! Los, hol den alten Säufer!« Ich zog also die Schuhe an und lief rüber zu dir in die Kneipe. »Keine Ahnung, Vater, ob du jetzt noch Lust hast, weiterzulesen. Das alles ist schwerer Stoff. Ich weiß, du hast dir immer gewünscht, dass Ruhe und Harmonie herrschen. Keine Flack, keine Schreie, kein Geheule, keine dummen und gemeinen Fragen, endlich Frieden. Verstehe ich gut. Da gibt es dieses Bild, an das ich mich erinnere, das mich immer noch tief berührt. Ich war, glaube ich, 15 Jahre alt. Wir machen Urlaub mitten in den Tiroler Bergen, vor dem Hotel ein grüner See. Es regnet, gewittert und nicht wenige Hotelgäste drücken sich die Nase an den Terrassentüren platt und genießen mit einer Tasse Tee in der Hand das blitzende Unwetter. Da draußen ist selbstverständlich niemand mehr. Außer dir. Die Wolken hängen tief, es donnert, es plattert wie blöde und du bist auf dem See. Hockst in deinem Ruderboot unter einem aufgespannten Sonnenschirm und angelst. In aller Ruhe. Regungslos. Ein Buddha im langen Gummimantel, den Südwester auf dem Kopf, hält seine Angel. Warst ein einsamer Einziger da draußen. Und so glücklich. Mit einem großen Strahlen in den Augen kamst du retour. Da war der Regen längst vorbei. Und alle haben dich bestaunt, dir anerkennend zugenickt. Manche haben dich auch angesprochen. Und ich war so verdammt stolz auf dich. Mein Vater. Was für ein Mann. In den Jahren zuvor aber musste ich dich immer apportieren. Das war mein Job. Einer von vielen. An die Melange aus Tabak und Alkoholdunst in deiner Stammkneipe kann ich mich noch heute erinnern. Und mittendrin am runden Stammtisch mit dem Jägermeister Aschenbecher voll stinkender Kippen, da hocktest du. Alles in deinem Gesicht entgleist, alle Bewegungen fahrig. Trotzdem bist du aufgestanden, hast schief gegrinst, du hast oft schief gegrinst, bist schwankend auf mich zugekommen, hast laut »Mein Kronsohn« gerufen und mir eine gelbe Brause spendiert. Immer wieder habe ich dich angefleht, »Komm mit, Mutti wartet«, aber du hast stattdessen eine Frikadelle mit viel Senf für mich bestellt. Es war ein mieser Trick. Du wusstest ganz genau, ich mochte diesen Senf. Düsseldorfer Löwensenf. Und bist nicht mitgekommen. Nur einen Schnaps wolltest du noch trinken. Oder zwei. Irgendwann habe ich dich, schweren Mann, dann doch zur Heimkehr überreden können. Und du bist an meiner kleinen Hand nach Hause geschwankt, manchmal auch hingefallen. Mutter hatte sich derweil längst mit meinem kleinen Bruder im Kinderzimmer verbarrikadiert. Also zog ich dir im Schlafzimmer die Kleider aus und legte mich einfach daneben. Roch die Ausdünstungen der Schnapsleiche neben mir und hörte ihr mächtiges Schnarchen, was mich, ja, glaub es nur, tatsächlich beruhigte, sogar froh machte und endlich auch schlafen ließ. Schließlich hatte ich meinen Job getan. Heute weiß ich längst, wie verrückt, wie verirrt das alles war. Ich habe mich um Dinge in unserer kleinen Familie gekümmert, für die ich eigentlich viel zu jung war. Aber man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben. Das ist ironisch gemeint. Ich weiß nur eines. Dies, nur dies, war unser Leben. Es gab kein anderes. Du stürzt durch den Geburtskanal in deine Epoche und bist dir ausgeliefert. Keiner fragt dich. Du wirst eingepasst in eine fragile Zivilisation und musst selbst sehen, wie du da wieder herauskommst. Ich denke mal, es ging damals vielen so. Nur sprach keiner darüber. Und überall waren Gardinen vor den Fenstern.
Jetzt unterbreche ich den Text ein drittes und letztes Mal. Herr Behrensen, Sie haben selbst einen Sohn. Der ist jetzt wie alt?
40. 40 Jahre alt. Ich glaub's kaum.
Was bedeutet Ihre Geschichte für den Kontakt mit ihm?
Oh, das wäre eigentlich ein nächstes Buch, darüber zu schreiben, wie meine Generation mit ihren Kindern umgegangen ist. Was wir zuallererst wollten und was ich zuallererst wollte, nicht das an meinen Kindern und meinem Sohn wiederholen, was uns in unserer Kindheit geschehen ist. Wir haben Kinderläden gegründet, wir haben freie Wohngemeinschaften gehabt, wir haben Kommunen gehabt und. Wir haben also alles auf den Kopf gestellt, was uns die Väter mitgegeben haben und haben unsere Kinder damit reingezogen. Und das war natürlich für die Kinder auch schwierig, wiederum mal schwierig, aber es war, und das war mir ganz wichtig und deswegen bereue ich da auch nichts, es war anders. Und dieses andere hat sehr viel Auseinandersetzung auch mit meinem Sohn gebracht. Aber wir sind im Dialog geblieben. Wir haben nicht den Dialog abgebrochen.
Das heißt, in der bewussten Auseinandersetzung lag auch die Chance, verletzende Erfahrungen nicht weiterzugeben.
Ja, das war sehr wichtig. Da habe ich mich sowas von kontrolliert. Ich habe Tagebücher geführt, ich habe alles aufgeschrieben, nur damit ich nicht wiederhole.
Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, das ist jetzt eine Frage an Ihre Fantasie, aber die kann ja manchmal eine große Kraft entwickeln. Also wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, Ihrem Vater noch einmal in einer einzigen Situation zu begegnen, was wäre das für ein Moment?
Es ist verrückt, Sie fragen mich das und dieses Bild ist sofort da und es geht mir auch überhaupt nicht aus dem Kopf. Und seit ich diesen Brief geschrieben habe, begleitet mich dieses Bild. Es ist diese Situation, mein Vater allein in einem Gewitterregen auf einem See mit dem Südwester auf dem Kopf und in einem langen Regenmantel. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann möchte ich mich neben ihn setzen und würde ihn gar nicht anfassen. Ich möchte ihn ja immer gerne umarmen, aber ich würde ihn nicht anfassen und würde mit ihm genau in die gleiche Richtung schauen und einfach still sein. In diesem Boot, auf diesem See, in diesem Gewitter und dem trotzen. Und dann hinterher gehen wir zusammen einen Grog trinken.
Will ich heute Kontakt zu dir, sind da die Erinnerungen, meine Aufzeichnungen, ein paar alte Briefe von dir und vor allem unsere Fotos. Weißt du noch? Wir hatten doch diese eine besondere Schublade unten im Buffet. Da lagen sie drin, schwarz auf weiß, mit zackigem Rand. Und deshalb wusste ich damals schon, dass auch du, großer Mann, mal ein Kind gewesen bist. Ein Junge, wie ich einer war. Mit ganz viel Zukunft im Gesicht und einem wilden Lachen im Herzen. Das sehe ich genau. Da weißt du noch nicht, dass sie eben diesen Jungen in eine Wehrmachtsuniform stecken werden. Ihn mit Parolen verseuchen, ihm einen Karabiner und ein Skalpell in die schmale Hand drücken, dann Marschbefehl und los Richtung Iwan. Wärst du jetzt hier, würde ich dich in den Arm nehmen. Das hast du als älterer Herr nie sonderlich gemocht. Deshalb nur kurz. Aber vielleicht ist jetzt, fast 20 Jahre nach deinem Tod, auch alles anders. Und du nimmst mal mich in den Arm. Mich, das alte Kind, das manchmal immer noch flennt, weil es dich so gebraucht hat, aber immer ohne dich war. Und deshalb in so viele Sackgassen geriet.
Was bleibt? Brief an den toten Vater von Detlef Behrensen. Das Gespräch mit Detlef Behrensen führte Petra Malwitz. SWR 2015.